So, ich möchte Sie bitten, noch die Türe zu schließen, damit wir mit unserem öffentlichen Fachgespräch anfangen können. Kann gerade bitte noch jemand die Türe zumachen? Auch wenn es öffentlich ist. Dankeschön. Wir haben hier heute ein öffentliches Fachgespräch auf Antrag der Gruppe Die Linken zum Thema Änderung der technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm. Und ich begrüße recht herzlich alle Anwesenden zu diesem öffentlichen Fachgespräch und begrüße aus dem BMWSB Herrn Jansen. Und jetzt, ich kann leider das Schild da hinten. Der Herr Meurers ist da. Dann kommt die Frau Staatssekretärin noch. Oder sonst. Wir fangen einfach schon mal an, würde ich sagen. Ja. Ich begrüße natürlich recht herzlich unsere Sachverständigen, die ich jetzt gerne einmal kurz in alphabetischer Reihenfolge nennen möchte. Ich begrüße recht herzlich Herrn Bernd Düsterdick, Beigeordneter im Dezernat Umwelt und Städtebau des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. Ich begrüße recht herzlich Frau Tine Fuchs, Abteilungsleiterin Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen beim ZIA. Ich begrüße Herrn Dr. Oliver Gewand, Leiter des Referats Stadtentwicklung, Wohnungsbau und Raumordnung im Bundesverband Deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen. Ich begrüße Herrn Stefan Mund, Bereich Umweltbelange in der Stadtplanung in der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen in Hamburg. Ich begrüße Herrn Dirk Salewski, Präsident des Bundesverbandes Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen. Genauso Frau Pamela, auf Deutsch ausgesprochen, Schobes, politische Sprecherin der Live-Musikkommission im Verband des Musikspielstätten, der Musikspielstätten in Deutschland, Herrn Rechtsanwalt Philipp Schröder-Ringe, Partner der Kanzlei Herting Rechtsanwalter in Berlin. Ich begrüße Herrn Dr. Tim Schwarz, Leiter des Referats Bauplanungsrechts der Berliner Stadtverwaltung und Herrn Dr. Kai Warnecke, Präsident von Haus und Grund Deutschland. Und Herr Nee, Frau Kaiser, sehe ich gerade, hier ist uns per Zoom zugeschaltet. Nee, da sitzt sie doch gerade. Okay, dann war die Info.
Auch das, ich habe es eben noch im Zoom.
Also herzlich willkommen in dieser Runde und dann legen wir doch direkt los. Das Fachgespräch wird auch im hauseigenen Parlamentskanal live übertragen. Zusätzlich wird die Anhörung aufgezeichnet und steht dann auch im Internet noch nachträglich als Videodatei zur Verfügung. Und ebenfalls erstellen wir ein Wortprotokoll über diese Sitzung. Die Stellungnahmen wurden Ihnen alle zugesandt und sind unter den Ausschussdrucksachen 2024-278a bis H an Sie verteilt worden und ebenfalls im Internet abrufbar. Wir haben uns in der Obleuterunde wie folgt verständigt, dass wir zwei separate Teile in dieser Anhörung machen, und zwar einen ersten Teil von 60 Minuten, in denen wir die Änderung der TH Lärm in einem allgemeinen und eher umfassenden Sinn erörtern, und dann eine zweite Runde, wo es dann aus oder explizit um die Clubkultur geht. In der ersten Runde werden wir zwei Fragen- und Debattenrunden machen, in der zweiten Runde dann nur noch eine. Und wir haben einmal 5 und 4 Minuten Zeit und in der dritten Runde noch mal 5 Minuten zur Clubkultur. Das Fachgespräch endet dann pünktlich um 12.30 Uhr, weil wir dann in unsere normale Ausschusssitzung starten. Und ich würde Sie deshalb dann bitten, ich würde Sie kurz verabschieden, dann einfach den Raum verlassen, dass wir dann weiter fortfahren können. Und ich müsste allerdings auch aufgrund dessen, dass wir 9 Sachverständige hier heute haben, Sie bitten, auf das Eingangsstatement zu verzichten. Ich glaube, wir haben in den 3 Fragerunden ausreichend Zeit, dass Sie Ihre Punkte dann noch entsprechend rüberkommen. Und natürlich an unsere Kolleginnen und Kollegen der alte Spruch, je kürzer die Frage, desto länger die Antwortzeit. In diesem Sinne würde ich dann als antragstellende Gruppe der Linken zuerst das Wort erteilen. Frau Leibe.
Ja, vielen Dank erstmal. Vielen Dank an die Sachverständigen und freue mich, dass wir das Thema heute aus verschiedenen Runden beleuchten können. Für mich ist es jetzt neu, dass wir die Clubs quasi als eigenen Punkt behandeln. Deswegen würde ich jetzt in der.
War so abgesprochen.
Ja, sorry, ist bei mir nicht rechtzeitig angekommen. Dann würde ich vielleicht in der ersten Runde auch aus Sicht der Immobilienwirtschaft fragen und den oder die Vertreterin des TIA um eine Einschätzung bitten, ob diese Regelung aus ihrer Sicht geeignet ist, die Probleme, die wir haben mit Lärmkonflikten bei Nachverdichtungen zu lösen oder was ihre Vorschläge sind.
Frau Fuchs, bitte.
Ja, ganz herzlichen Dank, sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Frau Staatssekretärin, sehr geehrte Mitglieder des Deutschen Bundestages. Warum sprechen wir eigentlich von Lärm, wenn wir über Geräusche in Häfen, das Rufen der Möwen oder in Städten, das Hämmern der Tischlereien oder das Gemurmel in Biergärten oder die Musik von Clubs meinen? Ist das nicht der Sound, der Innenstädte und Stadtteilzentren besonders macht, den Hamburger Hafen vom Duisburger Binnenhafen unterscheidet und auch das Münchner Oktoberfest von dem Berliner Karneval der Kulturen? Deswegen gibt es in der europäischen und internationalen Stadtplanung bereits seit den 90er Jahren Soundkarten. Und zwar nicht nur in den Metropolen, sondern auch in Städten wie Nantes in Frankreich oder Chicago in den USA. Deswegen zu Ihrer Frage. Als SIA setzen wir auf den Sound der City. Das entspricht im Übrigen auch der Leipzig-Charta 2.0 mit der nutzungsgemischten Stadt. Und wir halten den Prozess um die Änderungen dafür zur TEA Lärm für zielführend, angestoßen ja bereits in der letzten Legislaturperiode von der Bauminister- und der Umweltministerkonferenz und jetzt wieder aufgenommen vom Umweltministerium. Aber, und das war die Frage, wir halten die vorgelegten Vorschläge nur für bedingt geeignet, um ein verträgliches Miteinander von Gewerbe und Wohnen. Und ich möchte an der Stelle betonen, dass sowohl die Gewerbetreibenden als auch die Wohnimmobilieneigentümer Mitglieder bei uns im Zentralen Immobilienausschuss ZIA sind, für den ich heute sprechen darf. Und insofern sind für uns drei Punkte ganz zentral. Wir müssen die Änderungen der TEA Lärm für Gewerbe durch Vorgaben im Bauplanungsrecht ergänzen. Wir müssen höhere Lärmwerte ermöglichen, und zwar sowohl in den urbanen Mischkerngebieten und wir müssen technische Innovationen für den Schallschutz zulassen und auf den Innenpegel abstellen. Was meine ich, wenn ich von Flankierung der vorgeschlagenen Änderungen zur TEA Lärm im Bauplanungsrecht spreche? Ich meine, dass wir den 1 Absatz 3, den Paragraphen 9, den 31 Absatz 3 und 34 Absatz 3a des Baugesetzbuches auch entsprechend ändern müssen, weil es darum geht, die Anordnung der Gebäude zueinander richtig auszurichten, flächenbezogene Schallleistungspegel zuzulassen und auch in Nachverdichtungen in beplanten und unbeplanten Bereichen zu ermöglichen. Nur dann wird Gesundheitsschutz und entsprechende Nachverdichtung ermöglicht werden und wir können auch dann mit dem Faktor Fläche sparsam umgehen. Warum sage ich, dass höhere Lärmwerte für Gewerbe ermöglicht werden müssen? Weil wir in den Innenstädten ja vor allen Dingen viel Gewerbebetriebe haben. Und wenn wir jetzt Wohnbebauung da reinbringen, dann müssen wir für ein verträgliches Miteinander auch die Lärmwerte anpassen. Sonst wird es immer zulasten des vorhandenen Gewerbes gehen. Und die Regelungen sind auch unbefristet einzuführen, also nicht nur bis zum 31. Dezember 2032. Wenn ich an den Umbau von Kaufhäusern denke, dann gibt es keinen, der unter 10 Jahren dauert. Und dann nutzt uns diese befristete Regelung, wenn ich eine gemischt genutzte Immobilie, und das war ja auch die Frage, daraus machen will, gar nichts. Und was wir überhaupt nicht verstehen, das ist, warum beim Gewerbelärm immer noch auf den Innenraum, auf den Außenpegel abgestellt wird und nicht wie beim Verkehr auf den Innenpegel. Auch das wäre für uns, und das war der dritte Teil der Frage, wichtig, um verträgliches Miteinander hinzukriegen und eben gerade technische Innovationen, die wir ja im Schallschutz haben. Und ich würde das Hamburger Fenster, was in der Hafen City ja schon mehr als 20 Jahre eingebaut wird, gar nicht mehr als technische Innovation bezeichnen. Es gibt auch das Neusser oder Stuttgarter Fenster und all das müssen wir zulassen, um dieses Miteinander zu regeln. Vielen Dank.
Eine Punktlandung, herzlichen Dank. Und Frau Tausend, bitte.
Ja, Ja, Frau Vorsitzende, meine sehr verehrten Damen und Herren Sachverständige, bedanke mich zunächst, dass Sie heute zum Gespräch zur Verfügung stehen mit Ihrer Expertise. Und ich glaube, dass die Anhörung heute zum exakt richtigen Zeitpunkt kommt, weil wir mit der Änderung der TA-Lärm durch den Bundesrat, wir sind hier nicht zuständig, auch eine Novellierung des Baugesetzbuches uns vorgenommen haben. Und ich glaube, diese zeitliche Parallelität tut uns sehr gut. Aber es sollte eben auch inhaltlich Hand in Hand gehen. Wir alle wissen, dass die derzeitige Ausformulierung der TA-Lärm nicht ausreichend ist, um den Anforderungen einer modernen, gemischgenutzten Stadt nach der Charta von Leipzig, auch schon 17 Jahre alt, gerecht zu werden. Und insbesondere die Vorhaben, die wir uns bei der Novellierung der Bayerischen Bauordnung vorgenommen haben, Nachverdichtung, Beschleunigung, Wohnungsbau durch Innenentwicklung, Umbaukultur, Umbaugewerbe zu wohnen, werden durch die derzeitige Ausformulierung der TA-Lärm behindert. Und nachdem Frau Fuchs schon ihre Ausführungen in der ersten Runde getätigt hat, würde ich jetzt einfach den Vertreter der Kommunalen Spitzenverbände, Herrn Düsterdick, bitten und dann Herrn Mund aus der Hansestadt Hamburg um ihre Einschätzung. Danke.
Herr Düsterdick, bitte.
Ja, herzlichen Dank, sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Frau Tausend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ja, aus Sicht der Kommunalen Spitzenverbände kann ich im Grundsatz bei vielen Punkten anschließen, an das Frau Fuchs gesagt hat. Ich möchte allerdings vielleicht dann systematisch beginnen mit einem Aspekt, nämlich der Frage des Anwendungsbereiches der vorgesehenen Änderungen. Hier haben wir zurzeit den Anwendungsbereich auf Bebauungsplangebiete abgestellt. Wir halten hier eine Ausweitung dringend für erforderlich, wenn man weiß, dass natürlich auch Gemengelagen, Wohnungsmangel in den Innenstädten vielfach im sogenannten unbeplanten Innenbereich, in den 34er Gebieten liegt. Und daher wäre es, wenn wir hier einen Schluck oder einen Schritt machen wollen, einen Schluck aus der Pulle wirklich ernsthaft nehmen wollen, müssen wir hier auch den unbeplanten Innenbereich mit dazu nehmen und nicht nur auf die Bebauungsplangebiete abstellen. Das, was Frau Kollegin Fuchs gesagt hat, halten wir ebenfalls für sachgerecht. Man muss meines und unseres Erachtens auch noch mal an die Höhe der angedachten Lärmpegel anschauen. Die müsste man sich noch mal anschauen. Unsere Experten haben uns also auch mitgeteilt, dass selbst in einem alten Lärmpegelbereich 1,35 dBA als Schalldämmmaß vorgesehen sind. Hier liegen wir jetzt beim Vorschlag und deutlich darunter, nur mit 30 dBA und sogar unter den Mindestanforderungen der DIN 4109 für Schlafräume. Unter dem Strich bedeutet das, dass man hier auch an dem Bereich des Verkehrslärms angekoppelt im Grunde höhere Lärmdämmwerte vorsehen sollte. Und die sollten im Übrigen auch einheitlich über die Gebietskategorien erhöht werden. Wir haben hier jetzt derzeit unterschiedliche Erhöhungen, die zwischen 5 und 3 dBA vorgeschlagen werden, das sollte vereinheitlicht werden. Also hier darf man nicht sozusagen auf halber Strecke stehen bleiben.
Denken Sie noch an Ihren Kollegen.
Ach so, genau. Ja. Vielleicht ein Punkt auch noch, Geltungsdauer, ebenfalls Anschluss an Frau Fuchs. 10 Jahre wäre hier sicherlich das Mindestmaß. Man sollte hier nicht bei 8 Jahren stehen bleiben. Und im Übrigen das dörfliche Wohngebiet, es ist sehr zu begrüßen, dass das mit einbezogen wird bei den Emissionsrichtwerten. Allerdings regen wir hier an die Fassung der DIN 18005 anzukoppeln. Die hat nämlich andere Lärmwerte für das dörfliche Wohngebiet. Und hier brauchen wir einen Gleichklang. Es macht keinen Sinn, wenn das auseinanderläuft. Das ist für die Praxis Steine statt Brot.
Herr Mund, eine Minute noch.
Zusammenzufassen. Ich habe meine schriftliche Stellungnahme Ihnen zur Verfügung gestellt. Im Kern muss man sagen, zur Experimentierklausel, es ist im Grunde nach gut aus meiner Sicht, dass das BMUV sich orientiert hat an dem Vorschlag der gemeinsamen Arbeitsgruppe von BMK, UMK. Allerdings sind so viele Veränderungen vorgenommen worden, dass es aus meiner Sicht, ich sage es leider so bösartig, eine Verschlimmbesserung ist und so hilft uns diese Klausel nicht weiter. Wir wurden angesprochen, weil wir dieses berühmte Hamburger Fenster erfunden haben als eine Art Notlösung bei der Entwicklung der Hafen City vor über 20 Jahren. Das funktioniert, das wenden wir in Hamburg an. Wir sind auch der Auffassung, dass das rechtlich zulässig ist. Allerdings sind wir noch in einem Bereich, wo das obergerichtlich nicht entschieden ist. Wir sind aber interessiert natürlich an einer Klarstellung innerhalb der Lärm, dass das geht. Nur muss die Spezialregelung so ausgestaltet sein, dass man mit der auch was anfangen kann. Das kann man aktuell nicht, weil die Emissionsrichtwerte sind deutlich zu niedrig.
Herzlichen Dank. Herr Ferlemann.
Ja, Frau Vorsitzende, liebe Kolleginnen und Kollegen, erstmal herzlichen Dank für die außerordentlich qualifizierten Stellungnahmen unserer Sachverständigen. Dafür darf ich mich namens der CDU-CSU-Bundestagsfraktion sehr herzlich bedanken. Wir teilen in vielem die Kritik, die in diesen Stellungnahmen zum Ausdruck kommt und die Verbesserungsvorschläge, wie wir sie ja eben auch schon gehört haben. Deswegen stelle ich meine Frage an Herrn Zalewski, was er von der Experimentierklausel in der derzeitigen Fassung hält. Bringt das den Wohnungsbau voran? Sind die Regelungen so, dass wir mit einem Push an Wohnungsbau rechnen können, weil die TA Lärm keine Einschränkung mehr so bedeutet, wie wir das vielleicht bisher haben? Und diese Frage würde ich auch Herrn Dr. Warnecke weiterreichen. Da müssen Sie sich die Sprechzeit leider teilen. Auch an Sie die Frage, ob die TA Lärm, so wie sie ist, dazu geeignet ist, dass wir mehr Wohnungsbau in den Innenstädten und auf den Dörfern bekommen.
Jeder hat 2 Minuten. Herr Zalewski, bitte.
Ja, Frau Vorsitzende, meine sehr geehrten Damen und Herren, danke für die lange Frage. Die kann ich kurz beantworten. Nein. Also, ich erlebe es jeden Tag in der Praxis, weil ich baue noch, zwar nicht mehr viel, aber noch. Und ich entwickle Bebauungspläne. Und was wir da jetzt im Moment vorfinden, wird bedeuten, dass die Beamten und Beamtinnen vor Ort noch mehr Angst haben, einen Bebauungsplan überhaupt in die Welt zu setzen. Und mit einer Experimentierklausel läuft man meiner Meinung nach auch Gefahr, dass ich einen Zustand schaffe, der nach Ablauf der Experimentphase möglicherweise rechtswidrig ist. Das heißt also, erst experimentiere ich rum, dann stelle ich fest, das Experiment hat leider nicht funktioniert. Und dann schaffen wir Klagegründe für die Leute, die da möglicherweise in einem wie auch immer gearteten rechtswidrigen Zustand dann ihr Dasein fristen. Also ein Motor für den Wohnungsbau ist das ganz bestimmt nicht.
Herr Dr. Warnecke.
Vielen Dank, Frau Weser. Vielen Dank, Herr Ferlemann. Ja, ein Motor für den Wohnungsbau ist es nicht. Das kann man eindeutig so sagen. Lassen Sie mich vielleicht 1, 2 Dinge herausknüpfen. Das eine ist ja das Thema Bebauungsplan. Ist tatsächlich die Erstellung eines Bebauungsplanes notwendig, um die Grundlage oder den Rahmen zu schaffen? Es gibt sicherlich Städte und Gemeinden. Ich will jetzt in Anwesenheit von Herrn Düsterdijk da nicht alle über einen Kamm scheren. Aber wir wissen alle, dass es auch Städte und Gemeinden gibt, wo es einfach extrem lange dauert. Und da sind die 8 Jahre schon rum, bis der Bebauungsplan überhaupt aufgestellt ist. Also insofern könnte man sagen, diese Veränderung hat eigentlich schon den Stopp wieder immanent, weil die Zeitfenster in der Realität nicht zueinander passen. Und dasselbe ist natürlich die Sache auch mit diesem Hamburger Fenster, das jetzt hier auch schon wieder thematisiert worden ist. Das mag aus Sicht eines Ingenieurs erstmal eine wunderbare Sache sein. Wenn ich das als Verbraucher betrachte, habe ich 2 Dinge. Erstens, ich habe stark erhöhte Baukosten. Das ist nun mal so. Und zweitens, wenn man dann noch guckt, wer möchte eigentlich da drin wohnen, das ist so eine Sache. Also rein aus Verbrauchersicht ist das Hamburger Fenster eher etwas, wo ich als Freund der Hansestadt Hamburg sagen würde, das diskreditiert den Namen dieser Stadt ein wenig, weil man nicht wirklich dahinter leben möchte. Ja, ingenieurmäßig macht das alles toll sein, aber wer mal hinter einer solchen Doppelfassade war und dahinter leben muss, das ist ja eine Sache, ob man da mal eine Hotelübernachtung hat oder ein paar Stunden zu einer Konferenz ist, aber wer dahinter leben muss, der fühlt sich eigentlich nicht minder eingesperrt, als wenn das ganze Haus vernagelt ist. Und das sind einfach Probleme, die hier so als, ich sag mal, als Lösung angeboten werden, das Hamburger Fenster, und dann kann man technisch was machen, die aber für die Menschen, die dort leben, tatsächlich keine wirkliche Lösung sind. Insofern ist aus unserer Sicht das Ganze im Detail leider keine Verbesserung, wenn auch, das will ich gerne sagen, zumindest die Tatsache, dass der Lärmpegel, und da entscheiden wir uns von denjenigen, die Lärmverursacher sind in den Städten, nicht verlegt worden ist. Wir finden, den Messpunkt muss so bleiben, wie er ist. Er darf eben nicht verlegt werden, denn sonst wird derjenige, der vom Lärm betroffen ist, verantwortlich gemacht für den Lärm und nicht derjenige, der den Lärm emittiert. Dass das so geblieben ist, wie es war oder heute noch ist in dieser Novelle, das ist erstmal per se richtig und wird von uns begrüßt. Aber die einzelnen Maßnahmen selbst werden ja eher in homöopathischen Dosen Auswirkungen auf die heutige Rechtslage haben. Und da vielleicht auch noch ein Schlusssatz dazu. Die TA Lärm ist letztlich gemacht worden in einer Zeit oder auf den Weg gebracht worden, als es Dampframmen gab und Ähnliches. Und wir probieren damit Kinderlärm und Biergärten und Ähnliches über die Anwendung in Gerichten zu lösen. Das kann eigentlich nicht so richtig funktionieren. Vielleicht sollte man da mal ganz neu rangehen. Vielen Dank.
Dankeschön. Frau Liebert, bitte.
Ja, sehr geehrte Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren, auch ich möchte mich bedanken für die vielen Stellungnahmen, die ja doch überwiegend in eine bestimmte Richtung gehen und das adressieren. Für uns aus grüner Perspektive ist natürlich wichtig, wie schaffen wir es, Wohnmöglichkeiten im Bereich Nachverdichtung in den Kernbereichen auch weiter zu ermöglichen, um dauerhaft bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Von daher meine Frage an Herrn Dr. Gewand aus Perspektive der Wohnungswirtschaft. Es wurde vorhin ja auch schon angesprochen. Wie beurteilen Sie es, dass in der aktuellen Fassung die Bauvorhaben nach § 34, also unbeplanter Innenbereich, und § 12, vorhabenbezogene Bebauungspläne, bisher nicht berücksichtigt sind? Und welche Effekte das haben könnte, wenn das noch mit dazukommt. Vielen Dank.
Herr Dr. Gewand, bitte.
Ja, Frau Ausschussvorsitzende, Frau Staatssekretärin, Frau Liebert, vielen Dank nochmal für die Einladung auch zum Fachgespräch. Wir sehen natürlich auch die TA-Lärm in der Zielrichtung, nämlich zusätzliche Wohnbauflächen zu schaffen und damit auch Wohnungen, eigentlich positiv. Und sehen natürlich auch den Mischnutzungscharakter hier, der gefördert werden kann durch dieses Konzept. Wir sehen aber schon durch die Rahmenbedingungen, die geschaffen werden in der TA-Lärm, dass hier erhebliche Einschränkungen und Hürden auch bestehen. Wir sehen eigentlich den Experimentiercharakter, den eigentlich die TA-Lärm haben sollte, eigentlich nicht an der Stelle, sondern wir sehen eigentlich eher eine Einschränkung und Einengung. Wir können eigentlich nicht feststellen, dass sozusagen unter dem engen Zeitplan, der hier vorgesehen ist, man ausprobieren kann, experimentieren kann, einfach auch mal Erfahrungen sammeln kann und die dann evaluiert. Insbesondere ist natürlich die Tatsache, dass die Beschränkung auf Bebauungspläne ein erhebliches Defizit darstellt. Wir sehen hier nicht nur eine Erweiterung auf 34er-Gebiete, sondern man muss natürlich auch fragen, warum werden zum Beispiel die neuen dörflichen Wohngebiete nicht auch noch mit reingenommen? Also das ist ein Punkt, den wir beschränken sehen. Und wir sehen natürlich vor allem auch, und da möchte ich mal auf die Ziffer 4 abzielen, haben wir es hier mit einer enormen Prüfkaskade zu tun von vorrangigen Maßnahmen, die hier erstmal geprüft zu dokumentieren sind, bevor man dann in den passiven Schallschutz, und zwar als Ultima Ratio, gehen kann. Das halten wir doch für eine Einschränkung, die den Sachlagen vor Ort überhaupt nicht gerecht wird, weil hier von vornherein eigentlich eine standortbezogene Bewertung, eine ganzheitliche Schau auf die Möglichkeiten und Notwendigkeiten, hier mit dem Lärm umzugehen, beschnitten wird. Und im Übrigen sind natürlich die ganzen kumulativen Aspekte, die Ziffer 1 und 4 widerspiegeln, in Gänze natürlich schwierig in der Beurteilung und stellen eine erhebliche Hürde dar. Zum Schluss vielleicht nochmal das Thema Zeit. Wir sehen es auch so, wir sehen als Zeitpunkt, aber vor allem nicht das Jahr 2032, sondern Mitte 31, wenn nämlich der Bericht für die Evaluierung vorliegen soll. Wenn man das als Maßstab und im finalen Punkt nimmt, dann haben wir am Ende nur noch vielleicht 6 Jahre, die zur Verfügung stehen. Und das ist aus unserer Sicht viel zu kurz in Anbetracht der planerischen, aber auch von der Bauherrenseite zu prüfenden Aspekte im Vorfeld einer Projektplanung. Vielen Dank.
Eine Rückfrage oder? Ja.
Ja, vielen Dank. Es wurden ja auch vorhin schon diese Themen Fensterkonstruktionen und was es da an Varianten gibt angesprochen. Vielleicht könnten Sie da auch zu diesem Punkt noch mal was ausführen, wie Sie aus Sicht der Wohnungswirtschaft das beurteilen.
Ja, sehr gern. Also wir sehen das ja aus der Sicht des Bauenden und des Bauherrn. Und Ziffer 2 schlägt ja vor oder fordert, gewisse Fensterkonstruktionen in Anwendung zu bringen, die zum einen eine ausreichende Belüftung darstellen, zum anderen aber auch teilgeöffnet sein können. Das ist ja eigentlich so das typische Hamburger Fenster. Eigentlich muss man hier sagen, es gibt einen systematischen Bruch an der Stelle und es gibt auch einen rein fachlichen Bruch. Der systematische Bruch ist an der Stelle, dass ja eigentlich Ziffer 4 fordert, dass wir relativ viel Aspekte erstmal berücksichtigen in der Planung, also Grundrissplanung, Nutzungsstellung der einzelnen Gebäude.
Kommen Sie bitte zum Schluss.
Wie bitte? Also, Entschuldigung, und Querstellung. Also wir wollen eigentlich an der Stelle zum Thema Fenster Technologieoffenheit und sehen auch aus der DIN 1946-6 natürlich auch nicht die Notwendigkeit, jetzt unbedingt nur das Hamburger Fenster einzusetzen, sondern wir haben natürlich sehr vielfältige Lüftungskonzepte, okay, um die es eigentlich im Kern hier geht.
Dankeschön. Herr Beckham, bitte.
Auch von mir vielen Dank für Ihre Stellungnahme und Ihr Erscheinen. Ich würde das Ganze gerne ein bisschen zeitlich-örtlich einordnen. Insofern, wie war es denn früher vor der Geltung der TA Lärm? Wie wurde da mit lärmvermeidender Planung umgegangen oder auch nicht umgegangen, je nachdem? Das wäre mal interessant zu wissen, wie war es denn vorher? War das dann auch irgendwie erträglich? Wollen wir dahin zurück zum Beispiel? Und vielleicht auch, wie wird es im Ausland gehandhabt? Also so wie ich jetzt zum Beispiel England kenne, da ist dieses ganze Thema Lärmschutz, Gesundheitsschutz deutlich anders gehandhabt, wesentlich lockerer. Da ist wesentlich höhere Nutzungsdichte auch, gerade in großen Städten. Also vielleicht die Leute, die dazu was sagen können, ich dachte jetzt Herr Düsterdick und Herr Dr. Warnecke vielleicht aber auch jemand anderer, der mit Blick auf zeitliche und örtliche Gesichtspunkte was zum Thema Lärm woanders sagen können. Vielen Dank.
Herr Düsterdick?
Ja, also zu ausländischen Regelungen kann ich leider nichts beitragen, vielleicht Kollege Warnecke. Wir haben natürlich, fangen nicht bei Null an. Natürlich haben wir in der Vergangenheit auch hier ein klares Korsett und Leitplanken nicht auf der Grundlage der TA Lärm bislang gehabt. Wir haben eine Bauleitplanung der Kommunen, die natürlich auch Lärmvorbelastungen berücksichtigt, bis hin zur Frage der Stellung von Gebäuden und ähnlichem mehr, die wir natürlich in der Praxis auch umgesetzt haben in der Vergangenheit schon. Wir haben einschlägige Regelungen, das ist ja das Spannende jetzt hier, bei der Frage des Gewerbelärms und Erfahrungen aus dem Bereich des Verkehrslärms ja in der Vergangenheit schon gemacht und haben uns hier ja gewünscht, auch, das darf ich so sagen, seitens der kommunalen Spitzenverbände, hier eine durchaus weitgehende Angleichung dieser Lärmarten auch zu prüfen. Nicht? Die Frage darf man ja noch mal stellen, ob und inwieweit es gerechtfertigt ist, auch bei den Mess- und Bezugspunkten unterschiedliche Ansatzpunkte zu wählen beim Verkehrslärm und dem Gewerbelärm im Falle heranrückender Wohnbebauung. Also da fangen wir nicht bei Null an. Jetzt kommt es im Grunde aus unserer Sicht auf die konkrete Umsetzung an. Es gibt da Feinsteuerungsbedarf noch. Das könnte ich an anderer Stelle noch ausführen, wo es jetzt mit Blick auf den Entwurf noch hapert. Aber wie gesagt, wir fangen da nicht bei Null an.
Herr Dr. Warnecke.
Vielen Dank, Frau Weser. Zu den Regelungen in anderen europäischen Ländern kann ich nichts sagen. Die sind mir schlicht nicht bekannt. Was die Geschichte angeht, muss ich ehrlicherweise auch sagen, dass ich passen muss mit Blick auf die Zeit vor der TA Lärm. Aber was ich sagen kann, ich habe das ja eben schon mal angedeutet, dass die TA Lärm aus einer Zeit stammt, als es im Wesentlichen darum ging, Lärm von Industrieanlagen zu reglementieren und dessen Auswirkungen auf die Menschen, die in der Nähe wohnten. Man muss da vom Bild her sich vielleicht in die Stadt Essen versetzen, wo dann ein Stahlwerk stand und direkt daneben die Wohnbebauung war. So aus dieser Zeit stammt die TA Lärm. Und wie schräg das gelaufen ist, sieht man am besten an dem Beispiel, wenn man Kindertagesstätten anguckt, dass die Gerichte dann irgendwann dazu übergegangen sind und den in Anführungsstrichen Lärm von schreienden Kindern anhand der TA Lärm bemessen haben, so lange bis das Bundesverfassungsgericht irgendwann gesagt hat, also die TA Lärm, das hat mit Kindern nichts zu tun. Stichwort ist da, Kinderlärm ist Lärm der Zukunft und die wird nicht anhand der TA Lärm bemessen und reglementiert. Und ich glaube, das zeigt, wenn man jetzt zurückblicken will und die Frage betrachten will, wofür ist die TA Lärm da und wie kann man das optimieren, sehr gut, wie diese Verordnung letztlich auch durch die Rechtsprechung, und das kennen wir ja im Baubereich aus vielen anderen ähnlichen Bereichen, wie zum Beispiel den DIN-Normen, die ja auch nicht als Maßstab eigentlich für vertragliche Leistungen definiert sind, aber durch die Rechtsprechung gnadenlos dazu herangezogen werden. Das sieht man hier an der TA Lärm eben auch. Und deswegen kann ich eigentlich nur sagen, zurückblickend aus der Geschichte lernend betrachtet, würde ich sagen, könnte sich, ob nun der Bundestag oder Bundesrat oder die Bundesregierung, eigentlich noch mal angucken, ob hier die Rechtsanwendung in der Praxis noch mit dem übereinstimmt, wozu es ursprünglich einmal auf den Weg gebracht worden ist. Die Anregung könnte ich zumindest mit einem Blick in die Vergangenheit geben. Vielen Dank.
Dankeschön, Herr Boginski, bitte.
Ganz herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Auch von unserer Seite ein großes Dankeschön an alle, die eine Stellungnahme verfasst haben, die, glaube ich, noch mal zeigt, dass Lärm eine der größten gesellschaftlichen Probleme ist, die wir in den Kommunen vor allen Dingen haben. Und alle, die sich mit Kommunalpolitik beschäftigen, die wissen, dass viele Konfliktherde sich aus dem Lärm heraus entwickeln. Ich hätte zuerst eine Frage an Herrn Schröder-Ringel. Welche Vorteile hätte es aus Ihrer Sicht, die sogenannte Experimentierklausel in der TA Lärm dauerhaft, also ohne zeitliche Befristung, einzuführen? Und wenn dann noch Zeit ist, habe ich noch eine andere Frage.
Herr Schröder-Ringer, bitte.
Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Boginski, vielen Dank für die Möglichkeit, hier Stellung zu nehmen aus Sicht der Musik- und Kulturschaffenden. Ich werde auch versuchen, die Frage oder kommende Fragen immer aus dieser Perspektive zu beleuchten, weil es schon einige Aussagen zutreffenderweise gab zu der Sinnhaftigkeit einer befristeten Experimentierklausel und der Dauer, die es braucht, die Zeit, um Bebauungspläne festzusetzen. Wenn wir da von Zeitraum sprechen, die locker 10 Jahre erreichen, muss man auch im Hinterkopf behalten, dass Musik- und Kulturbetriebe oftmals eine weitaus geringere Halbwertszeit haben. Ja, also bei denen wird von dieser Experimentierklausel wohl nichts ankommen. Die werden davon nicht profitieren.
Ganz herzlichen Dank. Dann hätte ich noch eine Frage an Frau Fuchs. Welche Effekte und Auswirkungen erwarten Sie von einer novellierten TA-Lärm, insbesondere auf eine stärkere Nachverdichtung und Nutzungsmischung in urbanen Zentren und in dörflichen Strukturen?
Vielen Dank. Also erhoffen tun wir uns, dass eine Nachverdichtung. Ja. Entschuldigung, wir erhoffen uns natürlich, dass mit einer Reform der TA Lärm eine stärkere Nachbardichtung, insbesondere eine Nutzungsmischung von Wohnen und Gewerbe ermöglicht wird. Aber aus unserer Sicht gibt der Referentenentwurf aus dem Bundesministerium für Umwelt und Verbraucherschutz das nicht her. Das heißt, wir müssen, um diese Nachverdichtung und Nutzungsmischung hinzubekommen, a, die Lärmwerte stärker flexibilisieren, b, eben den Messpunkt auf den Innenraum verlegen und das Ganze auch im Baurecht flankieren. Ansonsten läuft aus unserer Perspektive der Vorschlag ins Leere.
Noch eine dritte Frage.
Ja, danke. Wenn Sie alle so schön kurz antworten, ist das natürlich sehr schön. Herr Schröder-Ringel, ich würde Sie noch mal fragen wollen, inwiefern halten Sie die Vorgaben zur sogenannten Innenraummessung, die nach dem vorliegenden Referentenentwurf weiterhin am bisherigen Messpunkt 0,5 Meter außerhalb vor der Mitte des geöffneten Fensters vorgesehen ist, für tauglich für die Beurteilung von Emissionen?
Also die Experimentierklausel, auch im Zusammenhang mit den anderen Vorschlägen in der TA Lärm, muss man, glaube ich, einmal noch mal feststellen, ist auch nicht geeignet, um den Vorgaben aus dem Koalitionsvertrag nachzukommen. Also es soll ja darum gehen, diese zu modernisieren und an die geänderten Lebensverhältnisse in den Innenstädten anzupassen, um bestehende und zukünftige Zielkonflikte aufzulösen und eben auch es zu ermöglichen, dass Gewerbe und eben auch Kultur und Wohnen nebeneinander besser existieren können. Es wurde schon öfter angemerkt, dass es widersinnig ist. Dem kann ich mich nur anschließen. 0,5 Meter vor dem Fenster, dem geöffneten Fenster des nächsten schutzwürdigen Raumes zu messen, ohne dabei zu berücksichtigen, dass die Schalldämmwerte im Schnitt einfach in den letzten Jahren größer geworden sind. Wenn wir von einer Experimentierklausel ausgehen und es dort Möglichkeiten zum passiven Lärmschutz gibt, ja, dann würde es wahrscheinlich mehr Sinn machen, da keine Vorgaben im Einzelnen zu machen, sondern das Ganze technikoffen zu gestalten und einfach Abschläge vorzunehmen an den jeweiligen Beurteilungspegeln und eben dann nicht einen halben Meter vor dem geöffneten Fenster zu messen. Also doch, sollte man auch messen, Entschuldigung, aber eben über den Abschlag berücksichtigen, dass die Schalldämmung der neueren und Neubauten durchaus höher ist. Und ein Punkt, den man vielleicht auch mal in einer Experimentierklausel probieren könnte, wäre es auch zu belohnen, wenn aus der Bauwirtschaft kreativ und den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend gebaut wird. Da werden Anstrengungen getroffen, um Neubauten zu einer belebten Plaza etwa gut zu gestalten.
Kommen Sie bitte zum Schluss.
Und das Schlafzimmer würde zum ruhigen Innenhof oder zur anderen Seite ausgeführt und nur die Wohnküche oder ein Wohnzimmer, das nachts gar nicht benutzt wird, ist zu diesem Platz, wo eben auch Kulturnutzung oder vielleicht auch gewerbliche Nutzung stattfindet. Und trotzdem würde dann auf diesen eigentlich nachts nicht genutzten Raum abgestellt.
Ja, Dankeschön. Wir kommen jetzt in die zweite Runde. Dort stehen 4 Minuten für die Fraktionen zur Verfügung. Wir starten mit der SPD und der Frau Tausend.
Ja, vielen herzlichen Dank. Ich denke, viele Aspekte sind schon angesprochen worden. Ich möchte aber noch mal an einem Punkt anknüpfen. Mir ist wichtig, als Gesetzgeberin, in dem Fall leider ohne Zuständigkeit, weil es eine technische Anleitung ist, dass wir Gesetze machen, die praxisnah und anwendbar sind und die von den Kommunen auch wirklich tatsächlich umgesetzt werden können. Frau Fuchs hatte ihre Befürchtung schon geäußert, aber ich würde auch gerne noch mal die Frage stellen, vielleicht an Herrn Düsterdijk, angesichts der Formulierungen und der vielen Hürden, der Prüfkaskaden, die eingebaut sind. Und Herr Gewand hatte das gesagt, die Experimentierklausel als Ultima Ratio. Wie häufig wird denn in den Kommunen voraussichtlich so eine Neuregelung tatsächlich Eingang finden? Über die 8 Jahre, die zu kurz sind, haben wir schon geredet. Punkt 1 und Punkt 2 noch mal ganz kurz an Herrn Mund aus Hamburg. Wir haben ja auch noch mal einen Absatz drinnen, der sich mit den Anlagen von besonderem öffentlichen Interesse befasst. Auch eine Formulierung, die vor allem bei Ihnen, glaube ich, schwierig ist, aber sicher auch in anderen Kommunen, dass Sie hier diese Komplikation noch mal ausführen. Danke.
Herr Düsterdijk.
Ja, vielen Dank. Frau Tausend, vielen Dank für die Fragestellung. Also wir gehen schon davon aus, dass das Bedürfnis nach einer nachgesteuerten Regelung groß ist und das durchaus auch zur Anwendung kommt. Das gilt sicherlich, vielleicht kann da Herr Kollege Schwarz für Berlin auch noch mal ergänzend ausführen, für große Städte, wo wir eben Gemengelagen in natürlich einer Massivität haben, aber eben auch für dörfliche, ländliche Bereiche. Ich hatte das ausgeführt, die Einbeziehung der dörflichen Wohngebiete. Hier sollte allerdings auch das Dorfgebiet noch ergänzt werden, wenn ich das noch mal erwähnen darf bei der Gelegenheit. Frau Tausend, im Übrigen kommt es dann letztlich natürlich auch auf einen praktischen, sinnvollen Vollzug an. Und da sind einige Stellschrauben noch nachzujustieren, damit das in der Praxis der Kommunen dann auch tatsächlich vernünftig angewendet werden kann. Ich will nur 2, 3 Beispiele nennen. Hier wäre sicherlich sinnvoll, das ist auch unserer Stellungnahme der Kommunalen Spitzenverbände zu entnehmen, dass klargestellt wird, dass also Festsetzung der besonderen Fensterkonstruktion beispielsweise im Bebauungsplan selber erfolgen können. Das ist im Augenblick nicht so klargestellt, dass das eben dann dem kommunalen Praktiker dann entsprechend auch klar ist. Zur Praxistauglichkeit bedarf es eben auch einer klaren Regelung, was die Begrifflichkeiten angeht. Ich will hier nur beispielhaft auf den Begriff des Heranrückens abstellen. Dieser ist im Baugesetzbuch überhaupt nicht definiert bislang. Das kennt das BauGB gar nicht und wird anderswo auch nicht verwendet. Insoweit würde das ein Stück weit ins Leere laufen und eher mehr Fragen aufwerfen als Antworten geben. Wir haben hier vorgeschlagen, eine andere Formulierung zu wählen, also etwa auf die Genehmigung von Wohnnutzungen abzustellen, die natürlich dann, das ist ja das, was wir auch bezwecken und unterstützen wollen an der Stelle. Das gilt, drittes Beispiel, auch für den verwandten Begriff der Bereiche im Freien. Bereiche im Freien werfen wieder viele Fragen auf. Was ist mit Terrassen, mit Balkonen und so weiter? Zählen die dazu, zählen sie nicht dazu? Hier müsste man zur besseren Konturierung des Begriffs auf den Begriff der Außenwohnbereiche abstellen, der auch nach der 16. BIMSCHV bereits für den Verkehrslärm etabliert ist. Das sind so kleine Stellschrauben. Wenn wir die berücksichtigen und nachjustieren, ist das für die Praxis durchaus handhabbar.
Herr Mund.
Vielen Dank. Ich hoffe, ich kriege 30 Sekunden mehr, weil das ein bisschen schwierig ist. Die Experimentierklausel sieht derzeit vor, dass sie nicht anwendbar ist, wenn diese Wohnbebauung, die heranrückt, nämlich an Anlagen heranrückt, wo künftig Änderungen oder Erweiterungen zu erwarten sind, Achtung, die im öffentlichen Interesse liegen. Insbesondere aufgezählt sind vor allen Dingen Anlagen, Verkehrsanlagen, die unter die TR Lärm fallen, auch Hochspannungsfreileitungen. Das öffnet im Grunde nach Tür und Tor für Diskussionen. Was heißt zukünftig? Wie weit muss ich schauen? Was ist im öffentlichen Interesse? Und für Hamburg kann ich sagen, für uns wird es darauf hinauslaufen, dass der Hamburger Hafen darunter fällt. Der ist im öffentlichen Interesse. Und in dieser Nähe planen wir aktuell Quartiere mit roundabout 6.500 Wohnungen.
Okay, ich muss Sie leider abwürgen. Dankeschön. Herr Dr. Lutschak.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich würde gerne zwei Fragen richten. Zum einen an Herrn Warnecke, weil Sie zwischendurch so ein bisschen gezuckt haben, so bei der Frage aktiver, passiver Schallschutz, wie ist das Verhältnis auszutarieren, Verursacherprinzip, auch diese Frage Innenpegel, Außenpegel, was ist eigentlich der richtige Maßstab an der Stelle? Deswegen würde ich Sie vielleicht nochmal um einige Ausführungen dazu bitten, wie aus Ihrer Sicht dieses Verhältnis Verursacherprinzip aktiver Schallschutz versus passiver Schallschutz ausgestaltet sein sollte. Herrn Salewski möchte ich die Möglichkeit geben, darauf zu replizieren. Möglicherweise wird es ein wenig anders ausfallen, als Herr Warnig gesagt. Aber vielleicht auch noch mal anknüpfen daran, weil Sie sagten, die TR Lärm sei kein Motor für den Wohnungsbau. Wir sind uns einig, jenseits der TR Lärm muss ganz viel passieren. Aber jetzt konkret auf die TR Lärm bezogen, was wäre dann aus Ihrer Sicht, aus Sicht des BFW notwendig, ganz konkret, damit wir hier wirklich bei der Wohnbebauung einen Schritt vorankommen?
Herr Dr. Warnecke.
Vielen Dank, Frau Weser. Vielen Dank, Herr Lukczak. Ja, wir vertreten, was den gesamten Bestand an sich angeht, zunächst einmal die Auffassung, dass der Verursacher verantwortlich ist für seinen Lärm und deswegen die Maßnahmen, die zu ergreifen sind, auch vom Verursacher ergriffen werden müssen. Und deswegen ist es relevant, den Lärm außen zu messen, weil die Verlegung des Lärmmesspunktes nach innen schlicht und ergreifend bedeuten würde, dass die Verantwortung für die Lärmabschottung beim Eigentümer oder Bewohner des Gebäudes liegt, der hinter dem Fenster wohnt und nicht mehr bei demjenigen, der den Lärm verursacht. Aus unserer Sicht ist, damit die Menschen überhaupt draußen sich aufhalten können, was viele wollen, deswegen der Lärmmesspunkt außen maßgeblich. Zu glauben, dass alle jetzt immer nur innen sein wollen oder gerne hinter Dreifachverglasung sitzen, halten wir zumindest mit den Lebensrealitäten von Mieterinnen und Mietern und Selbstnutzern und Eigentümerinnen und Eigentümern nicht so richtig vereinbar. Deswegen ist das der richtige Punkt. Einzige Ausnahme dort, wo Wohnbebauung neu an eine Lärmquelle heranrückt, die bekannt ist. Das wäre dann der Hamburger Hafen. Da kann man durchaus sagen, Moment, ihr wisst, sehenden Auges geht ihr auf den Hamburger Hafen zu. Ihr wohnt dort auch und da kann man dann mit anderen Werten agieren. Und das gilt natürlich auch für Clubs oder Biergärten. Wer nun meint, neben dem Berghain eine Wohnung beziehen zu müssen, der kann sich nicht wundern, wenn da ein bisschen mehr Lärm drumherum ist.
Herr Salewski.
Ja, Herr Dr. Warnecke, danke für den letzten Satz. Den hätte ich nämlich als Ersten gesagt. Wenn wir heranrücken oder den Dampf haben wir in Essen, den es nicht mehr gibt. Also wenn es ein Baugrundstück daneben gäbe, ich würde es nicht kaufen. Ja, also von daher wird man eine Projektentwicklung ja auch mit diesen Eckdaten gar nicht erst anfangen. Das Messen draußen hat bei der heranrückenden Wohnbebauung für uns den Nachteil, dass wir ja eigentlich Häuser und Wohnungen bauen heutzutage, die sehr gesund sind, auch was Beeinträchtigung von außen betrifft. Und bauphysikalisch oder klimaschutztechnisch oder nennen Sie es, wie Sie es wollen, ist das gekippte Fenster das, was wir am wenigsten wollen. Wir haben mittlerweile kontrollierte Wohnraumlüftung, wir haben Wärmerückgewinnung, wir haben Fußbodenheizung, wir haben Niedertemperatur, wir haben Fernwärme, wir haben wahnsinnig viele Veranstaltungen gemacht, um Energie zu sparen, das Klima zu schützen. Und dieses teilgeöffnete Fenster, was sich ja wie so ein roter Faden durch die TR Lärm und auch durch viele Stellungnahmen zieht, ist eigentlich kontraproduktiv, was dieses Thema betrifft. Und wir haben noch eine Reihe anderer Zielkonflikte, auch gerade im Bereich Wärmewende. Die 500.000 Wärmepumpen hat die Industrie jetzt nicht verkaufen können, obwohl sie eigentlich vom Ministerium gewünscht waren und auch versprochen waren. Wenn wir jetzt 500.000 Propeller pro Jahr aufbauen, in engen Städten, und die Propeller werden immer größer, je größer das Haus ist, dann schaffen wir neue Lärmquellen. Die sind, wenn man zu Stiebel fährt, in den Ausstellungsraum, sind die wunderbar leise. Nur jeder kennt das, ein neuer Golf ist auch leise. Wenn das Ding 20 Jahre alt ist, dann klappert der ganz schön. Und das wird mit unseren Wärmepumpen auch so sein. Und das sind alles Dinge, die dann am Ende Konflikte hervorrufen, wo die NIMBYs, die Not in My Backyards, die Nachbarn, die nicht wollen, dass gebaut wird, zusätzliche Instrumente an die Hand bekommen, um Wohnungsbauprojekte verhindern zu können. Und das ist eine Gefahr, die wir da sehen. Bei der Planung von solchen Projekten, wo wir in Innenstadt lagen, das hat die Kollegin vom ZIA ja sehr schön ausgeführt, in der Innenstadt darf man ja eigentlich gar nicht mehr wohnen mit diesen Eckdaten. Die Menschen wollen aber in der Innenstadt wohnen. Und das ist das eben Leben und der Sound der City, haben Sie das genannt, das Wort finde ich sehr schön. Das muss möglich gemacht werden und das schafft man nicht mit Mikroregulierung und kleinstteiliger, wir schreiben alles vor bis zur Farbe des Fenstergriffs.
Dankeschön. Frau Schröder, bitte.
Ja, erstmal vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank an die Sachverständigen für ihre Zeit, für die hohe Qualität der Stellungnahmen. Jetzt ist es natürlich so, dass wir schon ganz viele Punkte einfach besprochen haben und Fragen, die wir hatten. Und ich finde einfach nochmal es sehr angenehm, dass wir parallel zur Baugesetzbuchnovelle uns jetzt nochmal aus absoluter Wohn- und Bauperspektive mit der TR Lärm beschäftigen. Denn eins ist ja klar, wir wollen ja heute eine andere, moderne Stadtplanung mit Nutzungsmischung, mit kurzen Wegen. Und da helfen einfach Gesetze, über die wir seit 10 Jahren reden oder Verordnungen, über die wir seit 10 Jahren reden, zu verändern, wenig. Ich würde jetzt einfach mal einen sehr ungewöhnlichen Weg gehen, weil alle meine Fragen irgendwie schon gestellt wurden und würde gerne einfach mal mit den Frauen anfangen. Den wichtigsten Punkt, was wir jetzt gegenüber der vorliegenden Entwürfe verändern müssten, dass vielleicht einer der jeder Sachverständigen das sagt.
Wer möchte beginnen? Frau Fuchs?
Das mache ich gerne. Aus der Perspektive des Bauens. Ich habe angesprochen, dass für uns neben der Flexibilisierung der Lärmwerte und des Innenpegels es wichtig ist, im Baugesetzbuch anzusetzen und möchte das gerne weiter ausführen. Wir müssen aus unserer Perspektive einmal in dem 1 Absatz 3 eine größere Flexibilität schaffen, um in den Innenstädten besser die Gebäude anordnen zu können. Wir müssen auch in den neuen Baugesetzbuch reingehen. Aber das Wichtigste, was ich an dieser Stelle gerne ansprechen möchte, das ist, sind der 31, das ist die Ausnahme- und Befreiungsvorschrift für den beplanten Innenbereich und der 34 in Anknüpfung an das, was Bernd Düsterdijk vom Städte- und Gemeindebund auch gesagt hat. Das ist die Regelung im unbeplanten Innenbereich. Da ist in dem jetzigen Kabinettsentwurf zur Reform der Baugesetzbuchnovelle die Formulierung drin, dass von diesen Ausnahmen und Befreiungen im 31 oder auch beim 34 nur Gebrauch gemacht werden darf unter Würdigung der nachbarlichen Interessen. Und die Würdigung oder der Konflikt der nachbarlichen Interessen, da ist hier schon zu Recht darauf hingewiesen worden, besteht häufig in den Städten und Gemeinden im Lärm. Und wenn ich da an diesen Festsetzungen im Lärm festhalte, werde ich zu keiner Planung im unbeplanten oder im beplanten Innenbereich kommen, um mehr Wohnbebauung zuzulassen. Das heißt, ich muss an dieser Formulierung anknüpfen und präzisieren, wo ich messe, nach unserer Meinung im Innenraum für die Nachverdichtung und was für Lärmwerte da zugrunde gelegt werden. Das ist für mich der Kern. Und insofern Wie gesagt, geht es einerseits darum, die Lärmwerte in der TA Lärm zu flexibilisieren, aber das eben auch in der jetzigen Novelle des Baugesetzbuches zu flankieren. Ich habe das auch in der Stellungnahme schriftlich ausgeführt. Wir haben einen eigenen Vorschlag entwickelt, wie man das formulieren kann. Darauf würde ich hinweisen wollen. Vielen Dank.
Frau Schobers, möchten Sie ergänzen? Und vielleicht vom Dr. Schwarz haben wir auch noch nichts gehört.
Ja, sehr geehrte Frau Vorsitzende, liebe alle, wie man bei uns in der Clubkultur sagt. Ich glaube, es sollte doch darum gehen, dass es am Ende ein Miteinander ist. Also ich habe immer das Gefühl, wir sprechen Wohnen gegen Gewerbe und Gewerbe gegen Wohnen. Aber wir brauchen ja beides aus den unterschiedlichsten Gründen. Und ich glaube, darauf sollte man den Fokus legen, weil es uns auch nichts bringt, wenn man über wahnsinnig viele Regeln am Ende das Wohnen in den Innenstädten in den Vordergrund stellt, gleichzeitig bemängelt, dass die Innenstädte veröden, das Gewerbe aber unter anderem aufgrund der TA Lärm auch an den Stadtrand verdrängt wird, was wiederum bedeutet, dass es klimatisch nicht gut ist, dass es nicht nachhaltig ist. Wir sprechen davon, dass wir uns die Stadt der kurzen Wege wünschen. Dazu gehört aber eben auch das Gewerbe und das Handwerk in den Innenstädten. Das macht es auch billiger für alle, weil man sonst enorm hohe Fahrtkosten hat. Bezogen auf Kultur, auch in Bezug auf die Verödung der Innenstädte. Kultur ist wahnsinnig wichtig für die Menschen, die da wohnen. Also um es kurz zu sagen, es geht um ein Miteinander. Und die aktuelle TA Lärm trennt eher, als dass es zusammenbringt. Es ist wahnsinnig kompliziert. In der Ausführung am Ende muss die Verwaltung damit arbeiten. Und wenn es so kompliziert ist, wie es jetzt ist, wird uns das überhaupt nicht nach vorne bringen. Also man muss es kurz und knapp und für alle machen.
Dankeschön. Herr Dr. Schwarz, ich habe gerade gehört, Sie kriegen gleich exklusiv eine Frage gestellt, weil die Zeit jetzt schon wieder abgelaufen ist. Ich gebe jetzt das Wort an Herrn Beckamp.
Ja, ich wollte noch mal kurz nachfragen. Herr Schröder-Ringe sprach eben davon, wie konkret gemessen werden soll. Und diesen Vorgang habe ich nicht ganz verstanden. Herr Warnecke sprach davon, dass die Außenmessung sinnvoll sei, weil das eben mit Blick auf den Verursacher so geschehe und eben entsprechend nachvollziehbar sei. Jetzt sagten Sie auch, Außenmessen, ja, klar, und sprachen dann von Abschlägen mit Blick auf die technischen Möglichkeiten, baulichen Möglichkeiten, die es ja gibt. Das habe ich nicht ganz verstanden. Das wäre noch mal interessant zu hören, wie das dann funktionieren, weil das muss man ja irgendwie auch typisieren, weil Sie können es ja nicht auf einen Einzelfall abstellen. Oder also wie kann ich das verstehen?
Ja, das ist eine gute Frage tatsächlich. Es geht darum, für den hier diskutierten Fall der heranrückenden Wohnbebauung einmal festzustellen, welche Schalldämmung bringen denn diese Gebäude mit, ohne jetzt irgendwelche Vorgaben zu machen. Und das kann man ja untersuchen, feststellen. Und diesen Zugewinn, den wir auch in den Jahren, seit es die TA Lärm gibt und der Leichtbauweise oder der leichteren Bauweise aus den 60er Jahren erfahren haben, den könnte man berücksichtigen und einfach abschlagen oder man kann es auch andersrum drehen, bei den zumutbaren Pegeln obendrauf schlagen. Ja, das wäre eine ganz einfache Sache und auch im Anschluss an das, was Frau Schober sagte, für alle nachvollziehbar.
Eine Nachfrage? Nein. Herr Boginski.
Ja, ganz herzlichen Dank. Frau Vorsitzende, ich komme ja aus einem ländlichen Bereich in Brandenburg. Da haben wir also ganz viele Dörfer und nutzen die natürlich auch für alle möglichen Energiegewinnungsformen. Und deshalb würde ich mal ganz gerne Herrn Dr. Schwarz und danach Herrn Dr. Gewandt fragen, inwieweit gefährden die neu festgesetzten Emissionsgrenzwerte für dörfliche Wohngebiete aus Ihrer Sicht das Ziel der Bundesregierung, 2% der Landesfläche für den Ausbau der Windkraft zur Verfügung zu stellen? Und besteht hinsichtlich der Lautstärke von Windkraftanlagen überhaupt ein Regulierungsbedarf?
Herr Dr. Schwarz zuerst.
Ja, danke, Frau Vorsitzende. Ich muss dazu sagen, ich bin ja heute, Sie hatten mich vorgestellt als Vertreter der Berliner Stadtverwaltung, aber für den Deutschen Städtetag gebeten worden, hier Stellung zu nehmen. Die Stellungnahme liegt Ihnen ja vor. Jetzt wurde ein Spezialthema aufgerufen, das Thema Windenergie. Ja, auch die Windenergie wird entsprechend beurteilt nach der TA Lärm. Es kann sich da auch im Einzelfall die Problematik ergeben, einer heranrückenden Wohnbebauung an eine Windenergieanlage. Das wird entsprechend begutachtet und wird dann entsprechend festgestellt, ob die Orientierungswerte bzw. Emissionsrichtwerte der TA Lärm eingehalten werden. Die Experimentierklausel kann im Hinblick auf höhere Emissionsrichtwerte da natürlich eine Möglichkeit vielleicht geben bei Wohnbebauung, aber eben auch nur bei der Wohnbebauung.
Herr Dr. Gewandt.
Ja, vielen Dank auch für diese Frage. Die dörflichen Wohngebiete sind natürlich Bereiche, die auch grundsätzlich für Wohnnutzung geeignet sind. Wir sprechen ja insbesondere auch darum, wenn wir daran denken, ich sag mal, gleichwertige Lebensverhältnisse herzustellen, auch den Wohnungsbau in die ländlichen Räume zu bringen, um hier einen Ausgleich für die angespannten Städte zu finden, spielen natürlich die dörflichen Wohngebiete eine stärkere Rolle. Wir sehen aber auch hier natürlich die Konflikte, und die haben wir jetzt schon eigentlich bei der Ausweisung von Windkraftanlagen, die natürlich auch an dörfliche Wohngebiete jetzt schon heranreichen, dass hier Konflikte bestehen. Und wir sehen hier nun bedingt eigentlich die TA Lärm hier einen Ausgleich, dass hier ein Ausgleich geschaffen werden kann, weil die Werte möglicherweise, die hier erreicht werden, dann auch durch die Windkrafträder viel höher sind als das, was wir sozusagen an Zuschlag in der TA Lärm genehmigen.
Eine Rückfrage oder? Nein. Okay. Gut, damit hätten wir den ersten Teil abgehandelt und würden dann in den zweiten Teil unseres Fachgespräches einsteigen. Hier geht es um die Auswirkungen der Änderung der TA Lärm auf die Clubkultur explizit. Die Runde hat wieder 5 Minuten und ich würde der antragstellenden Gruppe das Wort erteilen. Frau Ley.
Ja, vielen Dank nochmal und will mich auch schon bedanken für die vielen kritischen und auch konkreten Änderungsvorschläge. Und das will ich schon sagen, vorbemerken, hoffe, dass sie natürlich auch noch Eingang finden. Deswegen haben wir es ja auch hier beantragt. Ich will nur sagen, es ist ja auch eine Entscheidung gewesen der Bundesregierung, dass die Federführung alleine bei Umwelt liegt. Ich halte sie für falsch, weil hier ja sich rauskommt, dass aus der Sicht der Immobilienwirtschaft, aber auch aus Sicht der Kreativwirtschaft, das einfach zu einseitig ist, und hoffe, dass das noch korrigiert wird und nicht am Ende gesagt wird, ja, macht jetzt alles der Bundesrat, wir haben nichts mehr damit zu tun. Jetzt zum Thema Clubs und Kreativwirtschaft. Und deswegen möchte ich jetzt Frau Schobes um ihr Statement bitten und auch noch mal anschaulich zu erläutern, warum aus Ihrer Sicht der vorgelegte Vorschlag eben nicht wirklich zielführend ist, um die Koexistenz von Clubs und Gewerbe mit Wohnbebauung sinnvoll zu ermöglichen.
Frau Schrobels, bitte.
Ich muss Ihnen ein bisschen auf die Pelle rücken, tut mir leid. Ja, vielen Dank für die Frage. Ich würde gerne damit anfangen, noch mal darauf zu verweisen, was im Koalitionsvertrag steht. Da geht es ja darum, dass die TA Lärm modernisiert und an die geänderten Lebensverhältnisse in den Innenstädten angepasst werden soll, um Zielkonflikte zu vermeiden, insbesondere Bezug nehmend auf heranrückende Wohnbebauung. Und dass Clubs und Live-Musikspielstätten, dass da der kulturelle Bezug anerkannt werden soll und dass sowohl die Bau-NVO als auch die TA Lärm dahingehend geändert werden soll. Bezug nehmend auf die TA Lärm und die Schallkonflikte gibt es bei uns im Wesentlichen 2 Sachen. Das eine ist die Schallabstrahlung durch Musik, die aus dem Laden, aus dem Club, aus der Spielstätte rauskommt. Das andere ist der Verhaltenslärm von Besuchenden, die sich entweder in unseren Außenbereichen aufhalten oder die eben zu unseren Spielstätten kommen und wieder nach Hause gehen. Das bezieht sich übrigens nicht nur auf Clubs und Live-Musikspielstätten, das bezieht sich auch auf Opernhäuser oder Theater, die nach 22 Uhr schließen. Auch diese Kulturorte haben entsprechende Probleme. Und darauf bezogen sehen wir überhaupt gar keine Verbesserung leider in dem vorgelegten Entwurf zur TA Lärm. Die Experimentierklausel, glauben wir, wie die meisten anderen hier auch, wird uns überhaupt nichts bringen, greift viel zu kurz, hinterlässt irgendwie einen rechtsfreien Raum. B-Plan-Verfahren dauern in der Regel fast 10 Jahre. Und nicht jeder Club oder nicht jedes Konzerthaus ist inmitten eines B-Plan-Verfahrens, sondern eben einfach da. Also es bringt für bestehende Spielstätten und auch für kommende überhaupt gar keine Verbesserung, was aber eigentlich die Idee der TA Lärm laut Koalitionsvertrag ja bringen sollte. Und vor allen Dingen unterscheidet sie eben auch gar nicht, das wurde hier auch schon gesagt, zwischen Kulturschall, wie wir es übrigens nennen, oder eben lachenden Menschen von reinem Gewerbelärm wie eben Kreissägen oder ähnliche Sachen. Und das ist aus unserer Sicht, und das ist vielleicht ein neuer Punkt hier in dieser Runde, das ist das eigentliche Problem, was wir in der TA Lärm sehen, dass eben zwischen Kultur, Geräuschen und Gewerbe- und Industrielärm keinerlei Unterschied gemacht wird. Und wir persönlich halten eben Kulturgeräusche für etwas deutlich Besseres, weil es eben auch für Menschen entsprechend für das Wohlbefinden der Menschen eben da ist. Deshalb haben wir vorgeschlagen, eine Kulturschallverordnung aufzusetzen, wie es sie eben im Übrigen auch für Sportveranstaltungen gibt. Geräusche von Kindern sind ausgenommen und bei Kultur sprechen wir eben auch nicht von Industrielärm. Und das würde aus unserer Sicht sehr, sehr viel verbessern. Wir haben da auch sehr viele Vorschläge für den Wohnungsbau gemacht. Das würde sehr, sehr viel vereinfachen. Es wäre sehr viel einfacher für die Verwaltungen, die am Ende damit arbeiten müssen, und würde aus unserer Sicht eben der gesellschaftlichen Rolle von Kultur, von Musikspielstätten gerecht werden, weil wir eben, man hat es auch in der Corona-Zeit gesehen, am Ende sind Kulturorte die Orte, wo Menschen analog zusammenkommen. In der Corona-Zeit ist aufgefallen, wie wichtig das doch ist, dass Menschen zusammenkommen, dass sie sich austauschen können, dass sie, so albern das klingt, Freude empfinden. Und wir sehen das jeden Abend bei uns an der Eingangstür, wenn die Leute nach Hause gehen, mit einem Lächeln im Gesicht. Die Leute gehen positiv in die Welt, sind gestärkt irgendwie für den nächsten Tag. Das sind jetzt zwar alles soziale Argumente, aber ich habe es vorhin auch schon gesagt, am Ende macht ihr doch auch Gesetze für Menschen, die hier leben. Und für die wäre es halt einfach wahnsinnig wichtig, dass wir diese Orte schützen und gleichzeitig eben einen entsprechenden Rahmen für den Wohnungsbau und die Wohnenden finden.
Danke auch für die Punktlandung und ich gebe weiter an Herrn Daltrup.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich habe eben noch mal nachgeguckt. Die TA Lärm ist vom 16. Juli 1968. Sie hatte in den 60er Jahren einen Vorläufer und hat dann interessanterweise 30 Jahre lang gehalten, ne, bis 1998. Das ist schon mal irgendwie ganz interessant. Falls Wikipedia nicht lügt, da habe ich das nämlich gerade nachgeguckt, gebe ich zu. Mir ist sehr sympathisch, Frau Schobers, Ihre Beschreibung vom bunten Leben in der Stadt, das wir in Wirklichkeit alle wollen. Und da habe ich auch gar keine großen Widersprüche. Aber auf der einen Seite, sage ich mal, gibt es dann doch die sehr stark individuellen Interessen von Wohnungseigentümern, Hauseigentümern, Mieterinnen und Mietern da, die natürlich auch ruhig leben wollen. Ich habe an Herrn Dr. Schwarz eine Frage, weil die Menschen wollen im Grunde genommen den Sound of the City, wie Frau Fuchs das gesagt hat, aber den Sound of Silence wollen sie auch, ne? Wie denn eigentlich sozusagen aus der Sicht der Städte, und jetzt rede ich ausdrücklich nicht vom Städte- und Gemeindebund, sondern von den Städten unter dem Gesichtspunkt, dass Kommunen und Städte Orte kulturellen Austausches sind und des bunten Lebens tatsächlich, wie denn eigentlich sozusagen die Frage der Verursacherorientierung beurteilt wird. Dann sind nämlich schon zwei sehr unterschiedliche Auffassungen deutlich geworden und ich neige der von Herrn Salewski zu, muss ich ganz ehrlich sagen, und habe sehr viel dafür übrig, dass man den Innenraum nutzt. Das ist dann sozusagen auch übrigens der Preis des Wohnens in qualitativ anspruchsvoller Umgebung, wenn es nicht gerade Kreissägen und Dampfhammer sind, die ja nur bei Herrn Warnecke noch in der Nachbarschaft zu finden sind, nehme ich jedenfalls an. Deswegen wäre es mir ganz wichtig, mal sozusagen eine aus städtebaulicher und von mir aus auch baurechtlicher Perspektive eine Beurteilung von Ihnen zu bekommen, weil ich sage mal so, wie Frau Fuchs gesagt hat, dass in der Abwägung ein bisschen schlabbern, das ist nie so einfach, glaube ich. Ist auch nicht unsympathisch, aber.
Ja, danke. In der städtischen Praxis ist es so, der Club oder Clubs sind Gewerbebetriebe. Frau Schobes hat das nochmal erläutert. Wir haben natürlich die musikbedingten Lärm, aber natürlich auch den Drumherum-Lärm, nenne ich jetzt einfach mal so, mit Abfahrtsgeräuschen etc. Pp. Also verhaltensbezogener Lärm. Verhaltensbezogener Lärm können wir im Grunde nicht steuern. Es setzt also an bei dem Gewerbebetrieb, bei der kulturellen Einrichtung selbst. Im Moment sind es ja noch Vergnügungsstätten, sollen dann ja später als Musikclubs selbst in die Baunutzungsverordnung in der Novelle aufgenommen werden. So, jetzt sieht die TA Lärm wie bei jedem anderen Gewerbebetrieb eben vor, dass der Pegel 0,5 Meter vor dem geöffneten Fenster gemessen wird. Das heißt, dort muss der Emissionsrichtwert der TA Lärm eingehalten werden. Wenn also die heranrückende Wohnbebauung im Grunde nicht den oder dort hineingeht und der Emissionsrichtwert wird eingehalten, alles in Ordnung, der Emissionsrichtwert wird überschritten, dann ist es im Grunde daran, dass bei dem Anlagenbetreiber entsprechend Maßnahmen getroffen werden oder eben gewisse Maßnahmen im Bereich des Wohnens. Es gibt ja auch Lösungen, nicht zu öffnende Fenster zum Beispiel, Prallscheiben, die gegebenenfalls ja dazu führen, dass der Emissionsrichtwert hinter der Prallscheibe eingehalten wird. Wir hatten in Berlin ja den einen Fall, der Knarkclub. Da war es eben so, heranrückende Wohnbebauung an einen Musikclub. Und in dem Fall hatten die Betreiber, soweit ich weiß, versäumt, einen Widerspruch einzulegen gegen die heranrückende Wohnbebauung, also im Grunde den Schutz ihres eigenen Interesses. Im Grunde, und deswegen konnte dann im Grunde die heranrückende Wohnbebauung sich auf die Einhaltung der Emissionsrichtwerte berufen und damit im Grunde auch den Club dann zu seinem Nachteil musste er diese dann einhalten. So aus der Praxis.
Okay, dann will ich das noch mal etwas konkretisieren. Mir geht es jetzt nicht sozusagen um die Beschreibung der Praxis, das ist mir schon klar, sondern um eine Einschätzung von Ihnen, was die Verursacherorientierung angeht, die uns für uns irgendwie praktikabel und handhabbar sind. Deswegen haben wir Sie eingeladen, damit wir sozusagen da was Handhabbares bekommen. Ne? Weil ich sage mal so, wenn wir hier abstimmen, ne, vor oder nach dem Fenster, sage ich mal, bin ziemlich sicher, wie die Mehrheit aussieht. Herr Warnecke, tut mir leid, ich glaube, Sie sind in der Minderheit. Aber das alleine ist ja nicht ausschlaggebend, nicht hinreichend. Frau Schobes sagt zum Beispiel, eine andere qualitative in der Baunutzungsverordnung haben wir das vor. Trotzdem ist ein Musikclub nicht dasselbe wie die Oper, sag ich mal. Die sind um 10 Uhr Feierabend, machen die Schluss, sag ich mal. Da sind die weg, die Leute, spätestens. Also wenn es nicht Wagner ist, okay, alles klar. Weil Wagner wird auch in Etappen gezeigt heutzutage. Also darum ging es mir, verstehen Sie? Und da bräuchten wir mal eine Hilfestellung.
Da möchte ich Sie dann bitten, das im Nachfeld zu machen, weil die Zeit jetzt abgelaufen ist. Ne? Ja. Ja, ist klar. Herr Ferlemann.
Ja, ich gestehe zu, dass wir mit der Frage der Clubkultur sehr unzufrieden sind, wie die jetzt in der TLM ausgestaltet ist. Die Stellungnahmen sind ja auch so, dass im Grunde genommen das, was man jetzt regeln will, vielleicht ein netter Versuch ist, aber eigentlich gar nicht hilft. Deswegen habe ich mal eine Frage an Frau Schobes und an Herrn Schröder-Ringe. Sie beide haben uns vorgeschlagen, eine Kulturschallverordnung zu machen. Können Sie noch mal ganz kurz vielleicht begründen, jeweils in 2 Minuten, warum wir diesen Weg gehen sollten und sollen wir ihn gehen?
Frau Schobes.
Ja, bitte, Sie sollen den Weg gehen. Sonst hätten wir es ja nicht vorgeschlagen. Das Rechtliche kann ja Philipp Schröder-Ringe dann sagen. Ich versuche es mal irgendwie mit in meinen eigenen Worten. Wir sprechen ganz viel über Gesellschaft und wir sprechen ganz viel über Kultur. Und wir mit unseren Musikclubs, das ist ja nicht nur das, was manche darunter verstehen, Sex, Drugs, Rock'n'Roll, sondern wir haben Nachwuchskünstler, wir bilden die aus, wir bringen die nach vorne, wir bringen verschiedene Communities zusammen und wir sorgen für quasi Wohlbefinden von Menschen. Ich finde das wirklich total wichtig. Und deswegen finden wir halt den richtigen Weg, diesen Schall, der von den Musikclubs kommt und von den Menschen kommt, das rauszunehmen aus dem reinen Gewerbelärm, um dem einen eigenen Namen zu geben, mit dem man auch operieren kann. Mit dem kann eine Verwaltung operieren, mit dem können Bürger und Bürgerinnen operieren. Es spezifiziert und macht quasi gerechter.
Herr Schröder-Ringe.
Ja, die TA Lärm, wir wissen jetzt ja, wie lange es sie schon gibt, wurde ja für die Beurteilung von Industrie- und Gewerbelärm geschaffen. Sie ist ein Vehikel für die Gerichte, um die Beeinträchtigung und die Zumutbarkeit von Lärm zu beurteilen, wenn es nichts Konkreteres gibt. Es gibt Bundesländer, da gibt es Verordnungen, es gibt Freizeitlärmrichtlinien, die manchmal Anwendung finden auf bestimmte Kultureinrichtungen. Freizeitlärmverordnungen in Berlin gibt es auch. Wenn es nichts gibt, müssen die Gerichte gucken, woran orientieren sie sich und dann nehmen sie sich die TA Lärm. Und dann verrutscht einiges. Dann ist vieles mit einmal rechtswidrig. Das sehen wir aus der Praxis tatsächlich. Die Innenstädte, die wir gerne alle belebt sehen wollten, lassen sich nicht wirklich beleben, wenn man die Vorgaben, wie sie jetzt auch in der TA Lärm sind, so einhält und daran nichts ändert. Deswegen der Vorschlag der Kulturschallverordnung, die menschengemachten Emissionen und insbesondere den Kulturschall zu privilegieren. Das ist nichts Außergewöhnliches. Das wird ja auch mit der Sportanlagen-Lärmschutzverordnung gemacht. Man kann auch andere Emissionen anders beurteilen, wie auch den Autolärm. Und dann hat man eben die Möglichkeit, die Interessen, die wir hier haben, neu zu tarieren, ohne das alte Konstrukt grundsätzlich anzupassen. Da kann man ja auch für die Messmethoden noch drauf zurückgreifen. Aber es geht vor allen Dingen darum, auch den Raum zu schaffen für die Kultur und Leben und Kultur zusammenzubringen. Und die Vorschläge, die da gemacht werden, hatten wir zum Teil schon besprochen. Einen Punkt hatten wir noch nicht erwähnt, also Privilegierung, die Messung außen, ja, aber mit höheren Pegeln. Die Flexibilisierung der Nachtruhe ist auch noch ein ganz wichtiges Thema. Das wird wie ein heiliger Gral so vor sich hergeschoben, als müssten wir auch in der Innenstadt um 22 Uhr absolute Totenstille haben. Ja, das entspricht nicht den Lebensverhältnissen. Es wäre gut, wenn man das auch mal rechtlich festhält. Ja, vielleicht kann man auch ansonsten in der Experimentierklausel mal gewisse Öffnungen vorsehen. Und ansonsten geht es auch darum, nicht nur die Emissionen aus den Kulturstätten, zu denen eben auch die Jazzclubs zählen können oder andere Hochkultur, also Oper und andere Konzerthäuser sind auch nicht immer um 22 Uhr zu Ende, da kann es auch weitergehen. Da gibt es auch einen Zu- und Abgangsverkehr, da gibt es die Besuchenden vor und hinter den Clubs, die ebenfalls für eine Geräuschentwicklung verantwortlich sind und die würden dann mit einbezogen und eben auch privilegiert, ja, und anders beurteilt als eben der Industrielärm.
Frau Liebert.
Ja, vielen Dank für die Debatte, die wir ja jetzt schon über einen längeren Zeitraum auch führen. Es wäre ja sinnvoll, dass wir auch mal uns mal die verschiedenen Lärmarten, sage ich mal, angucken und ein bisschen Beispiele da vielleicht haben. Frau Schobes, ich würde mich freuen, wenn Sie vielleicht aus Ihrer Praxis auch noch mal Beispiele darstellen können, wie diese unterschiedlichen Lärmtypen, also was bedeutet das, wenn Verkehrslärm niedrigere Werte hat als Gewerbelärm und was würde denn diese Kulturschallverordnung dann bringen für Sie und die Sicherung der Clubs?
Frau Schobes.
Ich glaube, Sie haben es gerade verdreht. Also bisher ist es so, dass der Verkehrslärm in der Regel deutlich mehr darf als die Menschen, die sich in den Städten bewegen. Also aus der Praxis ist es, habe ich ja vorhin schon gesagt, ist es tatsächlich so, es gibt zum einen die Emissionen, die aus dem Club rausgehen. Dagegen kann man baulich relativ viel machen, sehr häufig. Es ist aber leider sehr, sehr, sehr teuer. Deswegen begrüßen wir sehr, dass es jetzt als Pilotphase das Schallschutzprogramm auch über den Bund gibt. In Berlin gibt es das schon länger und das bringt wirklich sehr, sehr viel. Das ist sehr hilfreich. Viele von uns Clubs operieren halt irgendwie so bei unter 3% Umsatzrendite. Da kann man sich so eine teure Schallschutzmaßnahme in der Regel nicht leisten. Deswegen das schon mal ganz gut. Also dagegen kann man relativ viel tun. Das größere Problem ist aber eben tatsächlich, oder häufig ist das größere Problem, die Geräusche, die von den Besuchenden ausgehen, die sich vor dem Club aufhalten, die zum Club gehen und weggehen. Und das bedeutet aber, häufig befinden sich diese Menschen direkt auf der Straße. Da haben wir selber im Übrigen gar keine rechtliche Handhabe mehr. Trotzdem wird dieser Lärm uns zugeschlagen. Und das ist verglichen mit dem Verkehrslärm häufig leiser, aber führt zu deutlich mehr Problemen, weil der Verkehrslärm irgendwie anerkannt ist und sich damit jeder irgendwie beschäftigt. Deswegen ist es für uns halt total wichtig, dass diese Messpunkte beispielsweise wirklich nicht mehr außen vorgenommen werden, sondern nach innen verlegen. Ich wohne übrigens neben einer Kirche. Auch ich kann mein Fenster nicht geöffnet lassen, weil ich arbeite nachts. Das heißt, ich schlafe, wenn diese Kirchenglocken läuten. Und wenn sie das tun und ich habe mein Fenster offen, falle ich aus dem Bett. So. Also lasse ich mein Fenster geschlossen. Das ist ja total logisch. Und ich finde, das müsste man eben entsprechend umsetzen in der Gesetzgebung, damit es da eine einheitliche Linie gibt. Und das Zweite, was dazu kommt, ist, man könnte über die Kulturschallverordnung sehr, sehr viele Dinge sehr, sehr viel einfacher regeln. Und ich glaube, dass es auch wichtig ist, ähnlich wie in der Baunutzungsverordnung, wo wir jetzt seit über 10 Jahren dafür gekämpft haben, dass wir aus dieser Ecke Vergnügungsstätten rausgenommen werden und eine entsprechend kulturelle Anerkennung bekommen, wenn man das eben auch in der Lärmgesetzgebung macht, weil solche Gesetze natürlich auch Einfluss haben auf die Gesellschaft und auf den Umgang der Gesellschaft mit bestimmten Dingen. Und ich wiederhole mich, die Orte, die wir haben, sind absolut wichtig, auch gerade in Zeiten der Demokratieförderung. Wir bringen viele, viele Menschen zusammen und bieten Raum für sehr, sehr viele Leute und haben ein wirklich sehr, sehr breites, sehr diverses Kulturprogramm, was auch der Gesellschaft sehr gut tut und eben die Künstler und Künstlerinnen groß machen. So jemand wie Adele, den Sie sicher alle kennen, der fällt nicht vom Himmel oder die fällt nicht vom Himmel. Das sind alles. Diese Leute brauchen diese kleineren Orte wie uns, wo sie sich ausprobieren können, damit sie wachsen können, damit wir dann große Künstler und Künstlerinnen haben können. Und für all das ist es eben aus unserer Sicht wichtig, dass man insbesondere in den Innenstädten, aber es gilt auch für den ländlichen Raum, Verordnungen findet, die greifbar sind, die verständlich sind, die leicht umsetzbar sind und mit denen alle leben können. Und die Umsetzbarkeit in den Verwaltungen ist wirklich auch ein sehr, sehr elementarer Baustein. Ich bin seit 27 Jahren Clubbetreibende. Ich befinde mich gerade selber in einem B-Plan-Verfahren mit unserem Club. Das ist wirklich, wirklich hart für die Leute in der Verwaltung, wie viele unterschiedliche Interessen die betrachten müssen, um es jedem recht zu machen und um es den Gesetzen recht zu machen. Und die vorliegende TR-Lärm mit der Experimentierklausel hilft da wirklich überhaupt gar nicht. Ich kann mir nicht einen einzigen Verwaltungsangestellten oder eine Verwaltungsangestellte vorstellen, die freiwillig eine solche Schritte geht, noch dazu mit dem Wissen, dass das 2032 möglicherweise alles gar nicht mehr geht und irgendwie im Augenblick auch niemand genau weiß, was ist denn eigentlich dann danach, wenn man sich darauf verlassen hat. Das halte ich wirklich für extrem schwierig. Das wird uns gar nicht nach vorne bringen.
Dankeschön. Herr Beckham, bitte.
Ja, Frau Schobis, beim Stichwort Demokratieförderung muss ich kurz lächeln gerade. Ich bin ein altes Kind Warehouse and Space in Köln. Also ich habe meinen Weg gemacht zur AfD. Das war auch alles sehr sinnvoll. Demokratieförderung hat funktioniert bei mir. Ich wollte aber eigentlich was fragen zum Thema Lärm, was Frau Liebert eben angesprochen hatte. Und zwar zum Thema Schall, also niederfrequenter Schall, Tiefton, Bass. Wird das irgendwie besonders berücksichtigt? Ist das besonders zu berücksichtigen? Weil das ist ja etwas, wo man wahrscheinlich wenig abfedern kann mit irgendwelchen Dämmungen, oder? Also die hohen Töne ja, die niederen nicht so richtig. Wie wird man denn daher der ganzen Sache? Weil das ist ja was, was immer wummert und ein Problem ist. Kann man das auch anfassen oder ist das wieder zu teuer? Oder wie geht das?
An wen war jetzt die
Frage? Entschuldigung, ich gucke sie von hinten an. Das ist immer so schlecht. Herrn Dr. Schwarz und Herrn Schröder-Ringe hatte ich angesprochen. Entschuldigung.
Gut, Herr Dr. Schwarz.
Also was den niederfrequenten Schall angeht, ist jetzt in der Experimentierklausel keine besondere Regelung darin. Tatsächlich ist das ein problematischer Schall, denn gegebenenfalls bei dem vorgegebenen Schalldämmmaß von 30 dB, das kann in Einzelfall zu hoch sein, bei bestimmten Gewerbelärmarten, das kann der Lüfter sein etc. Aber gerade bei niederfrequentem Schall kann dieses 30 dB zu niedrig sein, da geht der Schall tatsächlich einfach durch. Es gibt aber in der TR Lärm eine eigene Vorschrift im Umgang damit auch, entsprechend, wie man damit umzugehen hat. Ja. Insofern, das kann da auch aufgefangen werden. Allerdings in der Experimentierklausel ist es nicht explizit geregelt. Deswegen hatten wir uns auch hier ausgesprochen dafür, das Schalldämmmaß von 30 dB stärker zu flexibilisieren, im Hinblick darauf, dass gegebenenfalls auch niederfrequenter Schall zu berücksichtigen ist.
Herr Schröder-Ringe, bitte.
Auch der Vorschlag der Kulturschallverordnung bezieht sich dann zur Berechnung und also technischen Beurteilung des Schalls auf die TA-Lärm. Also da, wie Dr. Schwarz ausgeführt hat, gibt es die entsprechende Regelung, auf die dann Rückgriff genommen wird. Ansonsten, weil diese Kulturschallverordnung ja auch die Interessen der Betroffenen und Beteiligten in Ausgleich bringen möchte und auch soll, sind die Kulturbetreibenden auch hiernach angehalten, Emissionen natürlich so weit wie möglich zu reduzieren. Und dazu gehören eben auch unnötige, wummernde, tieffrequente Geräusche.
Weitere Rückfragen? Herr Beckamp? Nein? Herr Boginski.
Ja, herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Frau Schobes, Sie sprechen uns hier vielleicht, oder Sie sprechen uns vielen aus dem Herzen, denn auf der einen Seite wissen wir, dass die innerstädtische Struktur eine andere werden wird in den nächsten Jahren, dass Kultur dort eine ganz entscheidende Rolle spielt. Auf der anderen Seite sind gerade die amtlichen Behörden immer wieder angehalten, wenn Schichtarbeiter oder andere klagen, selbst Jugendclubs weit außerhalb der Stadt zu initiieren, weil das nicht zuträglich oder nicht gesetzlich möglich ist. Und deshalb würde ich jetzt nicht Sie fragen, Sie haben das schon sehr emotional alles sehr gut erläutert. Ich würde noch mal an Herrn Schröder-Ringe rangehen, was so die gesetzlichen Rahmenbedingungen betrifft. Das Ministerium hat uns ja jetzt hier einen Vorschlag vorgelegt, wie wir de facto die Clubkultur verbessern können. Wenn Sie jetzt mal reingrätschen könnten, was würden Sie denn dem Ministerium empfehlen, was man dort wirklich noch machen sollte? Wo kommen wir viel besser hin, um die Clubkultur in den Städten eine Chance zu geben? Und da unterscheide ich zwischen Bestandsschutz und Neuansiedlung.
Also die aktuell kursierten Entwürfe, kursierenden veröffentlichten Entwürfe der Bau-NVO kann man hier in Betracht ziehen. Dort ist ja erstmals als eigene Kategorie der Musikclub mit aufgenommen, was ja erstmal sehr zu begrüßen ist, weil es sich dabei um den Versuch handelt, die Rolle eben von Musikclubs in unserer Gesellschaft auch im Planungsrecht zu berücksichtigen. Versuch, sage ich, weil die Musikkultur leider als Kultur zweiter Klasse etabliert würde. Ja, sie ist eben einmal zwar raus aus dem Bereich der Vergnügungsstätten, aber sie ist auch nicht da, wo sie eigentlich hingehört, zu den Anlagen für kulturelle Zwecke, ja, sondern sie steht dazwischen. Und sie wäre planungsrechtlich, wären die Musikclubs nicht dort zulässig, wo beispielsweise Opern, Konzerthäuser, Bibliotheken, Jugendclubs und Ähnliches zulässig wären. Deswegen wäre es wünschenswert, in dem Entwurf auch die Möglichkeit der Musikclubs in allgemeinen Wohngebieten, jedenfalls ausnahmsweise, zuzulassen. Ja, ob es dann am Ende sich tatsächlich einfügt, ob das möglich ist, dafür haben wir ja ganz viele Kriterien, die dann berücksichtigt werden, unter anderem ja aktuell dann auch noch die TA Lärm, ja, sodass man dann nicht befürchten muss, dass die Anwohner, egal in welchem Wohngebiet, unzumutbar belästigt werden. In Dorfgebieten nach § 5 Bau-NVO wäre es ebenfalls wünschenswert, dort die Musikclubs mit aufzunehmen. Grundsätzlich, weil ansonsten auch etwas passieren könnte. Sie fragten ja extra nach den zukünftigen Nutzungen im Vergleich zu den jetzigen. Also es gibt tatsächlich auch Musikclubs, wir sprachen schon über die Jazzclubs oder die Jugendclubs, die als Anlagen für kulturelle Zwecke einsortiert werden und definiert werden. Ja, die wären aktuell beispielsweise zulässig oder befinden sich auch in allgemeinen Wohngebieten und sind dort gut aufgenommen. Die haben Bestandsschutz, aber wenn die jetzt zumachen müssten, könnten sie aktuell eben nicht in das Nachbargebäude ziehen, was paradox ist, ja, und hoffentlich so auch nicht gewollt ist, weil sie dann eben nicht mehr als Anlage für kulturelle Zwecke definiert werden könnten, sondern als Musikclub definiert werden müssten. Ja, mit der Folge, dass sie eben aus diesem, vor diesem Hintergrund dann aus diesem Gebiet verschwinden müssten. Ja.
Okay, gut. Damit wären wir am Ende unserer heutigen öffentlichen Anhörung angekommen. Ich bedanke mich recht herzlich vor allen Dingen bei den Sachverständigen für ihr Kommen und vor allen Dingen, wie auch schon erwähnt, über die sehr expertisenreichen entsprechenden Bewertungen.
Die nächste Sitzung, nicht öffentlich, das ist die 77. Ausschusssitzung, findet jetzt direkt im Anschluss statt. Das heißt, bitte die Abgeordneten nicht weglaufen. Ich bitte nur alle Anwesenden, die nicht über eine Zutrittsberechtigung für eine nicht öffentliche Sitzung verfügen, den Saal zu verlassen. Damit ist die Sitzung geschlossen.